Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt Bethlehem, Haus vom Brot. Es ist nun der Moment da, wo wir zur eigentlichen Geburt des Kindes in Bethlehem gelangen. Auch hier wird es entscheidend sein, die Worte und Namen nach ihren inneren Bedeutungen zu befragen. Wir wollen doch die Einheit im Wort erleben und dabei wird uns dann das Hinken mehr und mehr bewusst. Desto mehr sehnen wir uns nach der Offenbarung einer doch zu erwartenden Einheit. Die Namen Nazareth und Galiläa haben wir schon besprochen. Josef begibt sich mit seiner schwangeren Braut Maria von dort nun nach Bethlehem. Es heißt, der Kaiser Augustus, der Mehrer, will zum ersten Mal die Welt zählen. Das Zählen ist zugleich ein Feststellen der hier erscheinenden Proportionen. Dazu soll alles und jeder an den Ort seiner Herkunft ziehen, denn man will es von seiner Wurzel her feststellen. Und da Josef aus dem Hause der Familie des David herkommt, zieht er dorthin, wo David auf Erden wohnt, und das ist Bethlehem in Jehuda. Der Name Bethlehem, hebräisch Betlachem, bedeutet in der Übersetzung Haus von oder vom Brot. Denken wir nur an die Bedeutung von Brot im Leben Jesu und an die Mahlzeit am Ende seines Lebens. Schon im Buch Rut ist von Bethlehem, von der Weizenernte dort die Rede. Rut ist die Mutter von Obed und aus Obed wird Jeschai, Jesse geboren, der Vater des David. Was hat es für eine Bewandtnis mit Bethlehem und dem Brot? Wird nicht das Weizenkorn in die Erde gelegt, muss im Dunkel der Erde zuerst einmal verschwinden? Wie auch nach diesem Bild oder Gleichnis der Mensch bei seinem Tod in die Erde gelegt wird. Dort im Verborgenen keimt das Weizenkorn, fängt an, erst unterirdisch zu wachsen. Es erscheint zart wie ein neugeborenes Kind über der Erde. Und dann wächst es weiter in einer Gemeinschaft von vielen Halmen, und man freut sich der goldenen Ähren, wie sie im Wind rauschen. Wie das Wort Wind Ruach es sagt, das Gewachsene wird vom Geist bewegt. Es kommt aber die Zeit der Ernte, dann wird die Pracht des Gewachsenen von der Erde abgeschnitten. Würde man den Zweck des Abschneidens des Mannes mit der Sense nicht kennen, müsste man traurig über solch eine Grausamkeit sein. In der Bibel wird erzählt, dass am Passa die Ernte anfängt. Dann beginnt dort auch das Zählen der Tage. Man zählt 49 Tage, 7 Wochen bis zum Pfingsten, dem 50. Tag. Diese Zeit gilt vor allem die ersten 33 Tage als Trauerzeit. Man trauert wegen des Abgeschnittenwerdens von der Erde. Erst nach dem 33. Tag ist die Trauer im Prinzip zu Ende, bis am 50. Tag die Freude des Geschenkes des Wortes gefeiert wird. Zu Pfingsten ist dann auch die Ernte vollendet und hört das Abschneiden auf. Die Ernte wird nun in der Tenne aufbewahrt. Es folgt das Dreschen, das Trennen des Kernes, des Wesens von der Hülle. Die Hülle diente während der ganzen Zeit des Wachstums zum Schutz des Kerns. Zugleich hat sie die ganze Zeit den Kern, das Wesen verborgen. Dieses Wesen, hier der Weizen, ist die erste Frucht der Erde. Im 5. Buch Mose 8, Vers 8 werden die 7 Früchte der Erde genannt. Der Weizen ist die erste Frucht, der Erstgeborene. Die anderen Früchte sind in der biblischen Reihenfolge die Gerste, der Weinstock, die Feige, der Granatapfel, die Olive als sechste und die Dattel als siebte. Es kommt jetzt die Handlung des Mahlens. Viele Weizenkörner sind zusammen vom ganzen Feld, manchmal auch von verschiedenen Feldern. Sie werden zusammengemahlen. Wie vom Menschen Leben aus vielen Tagen und Jahren nach der Ernte, man nennt dies dann den Tod, Zusammenkommen. Auch die vielen Momente seines Lebens, seine Launen, Gute und Böse, seine Stimmungen, seine Wünsche und Träume, oft mit Begegnungen mit anderen gemischt, sind im Mehl zusammengefügt. Dieses Mehl Konglomerat seines Lebens wird nun mit Wasser vermischt. Es entsteht der Teig. Und dieser Teil, wie auch der dazu benutzte Backtrog, heißen im Hebräischen Aris oder Arissa. Aber, und das kann nur das Wort aussagen, Arissa ist auch eine Verlobung. Josef ist der Maria verlobt. Ich denke dabei auch an die Taufe des Täufers, des Johannes, die mit Wasser geschieht. Und weist Johannes nicht auf einen Stärkeren hin, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird? Denn die Prozedur mit dem Weizen ist beim Teig noch nicht zu Ende. Als abschließende Handlung kommt nämlich tatsächlich das Feuer hinzu. Es verdrängt das erst notwendige Wasser und lässt so das Brot entstehen, das Lechem. Im Haus des Brotes, im Brothaus in Bethlehem, kommt es zu seiner Vollendung. Was mit dem Weizenkorn im Dunkel der Verborgenheit geschieht, findet seinen Sinn erst im Geschehen in Bethlehem. Wir verstehen jetzt, warum Maria erst die Verlobte Josefs ist, bis ihr das Kind vom Heiligen Geist geschenkt geboren wird. Kein Mann, keine hier festzustellende Ursache liegt diesem Geschehen zugrunde. Erlösung kann deshalb nie kausal erklärt werden. Eigentlich kennt man vom Leben überhaupt keine kausale Ursache. Die körperliche Vereinigung von Mann und Frau ist es nicht, denn das Leben kommt von anderswoher. Alles, was hier geschieht, hat seine erste Ursache nicht hier. Das Anerkennen der Einmaligkeit der Zeugung und Geburt von Jesus bedeutet, dass man nun in jedem Erscheinen hier Gottes Einwirken erkennt. Sein Heiliger Geist erweckt alles hier. Und alle, die sich auf der Suche nach Ursachen, nach Schuldigen oder nach Helfern hier verkriechen, könnten jetzt spüren, weil es so im Worte Gottes im Kern in der Bibel erzählt wird, ist der Grund des Erscheinens im Zeitlichen jenseits aller Vorstellungen des Möglichen. Der Grund ist eigentlich für uns unmöglich. Die Reihenfolge des kausalen Denkens muss hier versagen, muss in den Abgrund der Verzweiflung stürzen oder sich in dämonischer Irre eben verirren. Wie als Strafe für dieses Nichterkennen der Einzigartigkeit dieser Geburt entsteht dann eine Besessenheit des Alles-Erklären-Wollens, die in Aggression und Depression, in Sinnlosigkeit endet. Die Gnade ist jedes Mal das Zeichen eines Durchbrechens der Kausalitätsreihe. Unvorhergesehen vom Heiligen Geist bewirkt, kann sie niemals aus den Taten dessen, dem sie zuteil wird, erklärt werden. Gnade durchbricht auch die Schranken der Zeit, des Raumes. Es kann sie erfahren, der in den Augen der Welt ein Böser ist. Absicht kann sie nicht herbeibringen. Gnade sieht deshalb wie Willkür aus, denn sie ist Folge von Gottes Wahl. Das Kind wird nun geboren, die Einheit kommt in die lebende Form der 33 hinein. Die Mutter wickelt es in Windeln und legt es in eine Krippe. Es ist im Übernachtungshaus kein Raum für sie. In der Welt, besetzt von vielerlei Arten Menschen, ist für dieses aus jeder Kausalität herausspringende Phänomen kein Platz. Es ist nicht einzuordnen. Wohin soll man auch mit einem Kind, das vom Heiligen Geist gezeugt ist, von einer Jungfrau, die noch niemals einen Mann erkannt hat? In welches Register soll man es einschreiben? Der Bräutigam Josef, um dessen Willen man in Bethlehem ist, hat einen Namen, der hebräisch aussagt, in 1. Mose 30, 24, der Herr gebe mir noch einen anderen Sohn. Könnte nicht dieser Sohn so anders als alle anderen gemeint sein? Wem aber soll man dieses Kind zurechnen? Wohin gehört es? Windeln, hebräisch Chatol, 8, 400, 6, 30, umhüllen das Kind. Zeitlichkeit verhüllt es bald. Denn das Wort Chatol, 444 in seinen Zeichen, er zählt die vier in allen Ebenen, in den Einern, den Zehnern und den Hundertern. Es sind auch die vier Ecken der Welt, die vier Wänden im Leben. 4. Mose 15, 37 bis 41, die vier Wesen an Gottes Thron, Ezechiel 1, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Dies alles, wie auch das Wort in seiner Erscheinung, umwickelt, umschichtet das Kind. Und die Krippe, hebräisch Ewus, ist der Ort, von dem die Tiere ihre Nahrung erhalten. Dieses Wort ist schon von Jesaja her bekannt. In Jesaja 1, Vers 3 heißt es: Es kennt der Ochse seinen Eigentümer, der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber kennt mich nicht, mein Volk hat keine Einsicht. Die Menschen in der Ordnung der Welt wissen nichts von ihm, Israel im Menschen kennt ihn nicht. Gerade die Freiheit, welche die Liebe Gottes gewährt, lässt die Wahl auf eine andere Ordnung fallen. Nach den Gesetzen der Welt, nach den Instinkten in den Tieren ist es klar, verstehen es alle. Aber dort, wo die Liebe den Ebenbürtigen sucht, den in ihrem Bild und Gleichnis Gemachten, gerade dort ist das alles unbekannt. In der selbstgewählten Ordnung von Israel ist kein Platz zum Übernachten bereit. Deshalb wird das neugeborene Kind dorthin gelegt, wo der Esel, das vom Instinkt gelenkte Tier, seinen Herrn weiß, ihn erkennt. Das Kind, das nicht in die Ordnung des abgewichenen Israel passt, findet seinen Platz dort, wo die Welt der Natur, also auch der Emotionen, vorherrscht. Nicht umsonst ist das Haus Gottes von Nebukadnezar von Babel verwüstet worden, herrschten dann biblisch Persien und Medien, gefolgt von den Griechen und von den Römern. Das Maß der Sünden war, wie die Propheten in allen Zeiten schon gewarnt hatten, voll. Israel verstand die Freiheit nicht, wählte den falschen Weg. Es kannte nicht das Gefühl einer Verantwortung vor Gott, dem Verborgenen. Es hatte keine Antwort auf das ihm geschenkte Wort. Die Situation war reif, dass die Barmherzigkeit Gottes eine neue Welt gebären lassen musste, dass jetzt die Gnade walten sollte. Es handelt sich dabei eben nicht nur um eine historische, eine weltgeschichtliche Realität, sondern diese Worte sprechen auch aus der Quelle, aus der Verborgenheit. Und das heißt, sie gelten für jede Gegenwart, für jedes Hove, für jedes Sein in allen Zeiten. Zum Fall kam es gerade immer, weil man der Anziehungskraft des Zeitlichen in die Fänge geriet. Man fiel, weil man sich für jede Zeit und Erscheinung Götzen machte, ihnen zu dienen, weil man den Menschen in seiner göttlichen Würde tötete, ihn zum Wesen der Naturgesetzlichkeit erniedrigte, weil man Unzucht trieb, indem man nur das Äußere betrachtete, jeder Lust gleich Ewigkeitswert zuordnen wollte. Das Innere, das Wesentliche wurde umgebracht, um das Äußere als Reiz und Lust auf den Thron erheben zu können. Diese drei Sünden nennt die Überlieferung im Judentum als Meilensteine auf dem Weg zur Vernichtung der Wohnung Gottes beim Menschen. So hat das Kind nur noch Platz in der Welt der Natur, wo es noch die gesunden Instinkte gibt, die Gesetze der Emotionen, die doch ihr Geheimnis in der Schöpfung Gottes haben. Aber wie bald ist man wieder so überheblich geworden, dass man auch die Welt der Naturgesetze nur zur Befriedigung der Lust ausbeutete und ausnutzte. Man besteht unnachgiebig auf seinem Recht auf Lust und wird aggressiv oder depressiv, wenn dieser Forderung nicht unbegrenzt Raum gegeben wird. Soweit die Ausführungen von Friedrich Weinreb zu Bethlehem, zu Bethlehem. In der nächsten Episode geht es um Hirt und Herde. Soweit und bis dahin, bleibe behütet.